Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Manchmal, wenn es so ganz leise ist, dann kann ich eure Gedanken hören. Ich höre jetzt zum Beispiel gerade, ich verrate nicht bei wem, oh je, jetzt ist er auf die Kanzel, jetzt gibt es eine Predigt, das dauert. Ich höre auch, ja, hoffentlich dauert es jetzt da oben nicht so lang, weil ich bin ja so neugierig, ob in dem Geschenk in der Mitte unterm Christbaum auch tatsächlich das ist, was ich mir gewünscht habe. Irgendjemand von euch wünscht sich einen neuen iPod. Die Mucke muss mit. Ja, man sieht es ja, ne? Also wir etwas Angegrauten. Wenn wir jemanden sehen mit den Stöpseln im Ohr, regen wir uns ja auf. Ja, können die denn Auto oder Radl fahren mit dem Stopf im Ohr? Kann man denn da überhaupt was hören? Naja. Macht man sich da nicht irgendwo das ganze Bewusstsein zu, in dem ständig Musik dröhnt? Aber gleichzeitig, wie viele von uns Älteren haben ständig ein Radio laufen? Oder sogar von den ganz Alten? Mein Großvater ist 1895 geboren. Und als die ersten kleinen Transistorradios auf den Markt kamen, hat er sich eins gekauft, hat sich einen Knopf ins Ohr und ist spazieren gegangen. Aber wenn man dauernd Musik hört, hört man die dann eigentlich noch bewusst? Oder braucht es nicht genau das, was ich jetzt auch hatte? Ein bisschen Stille, um das zu hören, was wichtig ist. Vielleicht gelingt es euch ja auch, wenn ihr selber so zur Ruhe kommt, so ein paar Takte ganz besonderer Musik zu hören. Weil das kennen wir ja auch. Manchmal begegnet uns eine Melodie und die geht in die Seele. Die kriegt man da einfach nicht mehr raus. Da geht was in der Seele auf. Vor ein paar Wochen waren wir in Münster-Schwarzach bei den Benediktinerbrüdern. Da gab es am Abend eine Konzertlesung. Ein Geigenbauer, der Martin Schleske, der sich nicht nur mit seinem Handwerk, sondern sehr viel mit Klang und Klängen beschäftigt, hat aus seinem Buch gelesen und ein Geiger hat dazu musiziert. Und der Martin Schleske hat jetzt so sinngemäß gesagt, es gibt Stücke und es gibt eine ganze Menge Stücke, insbesondere von Johann Sebastian Bach. Da glaubt er einfach nicht, dass Bach die komponiert hat. Ja, wenn man das so hört, denkt man, naja gut, in der Zeit damals war das Urheberrecht noch nicht so festgeschrieben wie heute und ein Komponist hat vom anderen abgeschrieben. Aber er hat gesagt, nein, Bach hat seine Musik aufgeschrieben. Aber wenn man sie hört, wie zum Beispiel den Beginn des Weihnachtsoratoriums, dann hat man ganz tief in seiner Seele das Gefühl, diese Musik, die existiert schon, solange es die Erde gibt. Sie gehört zu dieser Erde dazu, sie ist Teil dieser Erde und sie eröffnet auch ein Stück des Verständnisses für die Welt. Wenn einem sowas begegnet, dass ein paar Takte Musik oder ein Stück einen zu einer tieferen Erkenntnis führen oder die Seele öffnen, das ist schon was Besonderes. Warum ich euch das jetzt erzähle? Weil eigentlich habe ich im Weihnachtsevangelium euch gerade eine ähnliche Geschichte vorgelesen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Was hatten sie gehört? Sie hatten den Gesang der Engel gehört, die Melodie des Himmels, Worte, die sie garantiert ihr ganzes Leben lang niemals mehr vergessen werden. Das sind so die Gelegenheiten, diese seltenen Stunden, wo Gottes Melodie unsere menschlichen Herzen berührt. Jesaja zum Beispiel, der zum größten Propheten Israels wurde, er hörte die Seraphim singen in seiner Berufungsvision. Diese sechsfach geflügelten Wesen mit Löwenkörper, die um den Thron Gottes herumstehen. Und heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Land sind seiner Ehre voll. Genau. Und dieses kurze Hören, dieser Blick in diese himmlische Musik, hat das Leben des Jesaja komplett verändert. Und manchmal denke ich mir, so wie Martin Luther die Theologie und die Musik als ganz, ganz wichtige, beide zusammen die höchsten Künste gesehen hat, muss er auf dem Weg zu seiner Erkenntnis, dass die Kraft Gottes selig macht, alle, die daran glauben, auch mit der Begegnung so eines Stückes himmlischer Musik entstanden sein. Und interessanterweise, diese ganz besonderen Personen auch in der Kirchengeschichte, an die man sich gerne erinnert oder mit Ehrfurcht, haben immer zwischen Theologie und Musik eine Beziehung gehabt. Martin Luther mit seinen Liedern, die er komponiert hat. Bonhoeffer, der wusste lange nicht, ob er Pfarrer werden soll oder Musiker. Oder denken wir an Albert Schweitzer, Theologe, Arzt und begnadeter Organist. Wenn ihm für sein Dschungelkrankenhaus, Urwaldkrankenhaus, das Geld ausgegangen ist, ist er durch Europa getourt und hat Orgelkonzerte gegeben, was einträglich war. Er hat über Johann Sebastian Bach eine Biografie geschrieben. Auch da wieder diese Verbindung zwischen Musik, zwischen himmlischer Musik und dem Nachdenken über Gott. Oder denken wir an den größten Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Barth. Der stirbt im Dezember 68 und als ihn seine Frau findet im Bett, hat er die Hände gefaltet und der Plattenspieler läuft noch. Aus dem Plattenspieler klingt Mozart. Und für Karl Barth war Mozart Musik des Himmels. 1956, das hat er seinem Biografen mal erzählt, war er in einem Konzert, hat das F-Dur-Konzert von Mozart gehört und an einer ganz bestimmten Stelle hat sich auch seine Wahrnehmung komplett verändert. Plötzlich sah er nicht mehr die Pianistin Clara Haskell am Klavier sitzen, sondern er sah Mozart selber. Immer wenn solche Begebenheiten geschehen oder erzählt werden, glaube ich eigentlich ganz fest daran, dass diese Menschen etwas von der Musik des Himmels gehört haben. Da führt uns Lukas mit unserer Geschichte von der Musik des Himmels quer durch die ganze Welt bis in die Schweiz und zu uns. Nur, bei Lukas ist eines anders. Es sind nicht die Theologieprofessoren, es sind nicht die großen Ärzte und Multitalente, sondern an diesem Tag in der Nähe von Bethlehem auf dem Hirtenfeld, da sind es die ganz, ganz einfachen Leute, die diese Musik hören. Die Hirten, die Schäfer, diejenigen, die damals ganz bestimmt nicht den angesehensten Beruf hatten. Und Gott sucht sie sich heraus. Sie sehen zuerst das neugeborene Kind. Sie hören zuerst aus dem Engelmund die Botschaft, die die Welt verändern soll. Und sie gehen als erstes zu den anderen Menschen, um das weiterzugeben, was sie erlebt haben. Und wir wissen nicht mal ihre Namen. Lukas nennt sie nicht, sie sind nicht aufgeschrieben. Vielleicht hat deswegen der Karl-Heinz Röhlin bei der fränkischen Weihnacht, die wir heute Nachmittag gehört haben, den Hirten Namen gegeben. Aber sie erfüllen ihren Auftrag und verschwinden namenlos wieder im Dunkel der Geschichte. Aber Gott hat es so entschieden. Er ist es, der seine Musik zu Menschen schickt. Seine Harmonien, seine Töne, seine Melodien. Und keiner kann von sich aus das erzwingen. Aber auch wieder ein tröstlicher Gedanke, so sehr man sich's wünscht. Wo spielt in unserer Welt die Musik? Die Musik spielt in den Regierungszentralen, die Musik spielt in den Vorstandsetagen der Wirtschaftsunternehmen, die Musik spielt dort, wo entschieden wird. Im Weißen Haus oder im Kreml, wo auch immer. Aber wo Gottes Musik spielt, das entscheidet kein Mensch. Das entscheidet er allein. Aber wir wissen, wo Gottes Musik spielt. Dort geschieht etwas mit uns. Da verändern wir uns selbst. Wenn etwas unsere Seele durchdringt, wenn sich etwas öffnet, wenn wir uns öffnen für diese Klänge, die uns Gott schickt, wenn wir uns auf die Musik Gottes einlassen, auf den Retter, den Heiland, der in diesem kleinen Stall in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Wo spielt die Musik? Vielleicht spielt die göttliche Musik viel eher irgendwo im äußersten Osten Russlands, wo ein alter Mann jetzt gerade am Tisch sitzt und mit drei alten Frauen, die nicht ausreisen wollten, weil sie Russlanddeutsche sind, über eine uralte, in Frakturschrift geschriebene Bibel sich beugen. Und dieser alte Mann den drei Frauen immer wieder erklärt, dass die Bibel ein gutes Buch ist, ein wichtiges Buch ist, dass Gott derjenige ist, der im Regiment sitzt, und dass dieses Kind im Stall von Bethlehem für uns geboren ist. Vielleicht spielt genau in diesem Moment, in dieser etwas schäbigen Hütte, kurz hinter Alma Ata, Gottes Melodie laut und deutlich für die vernehmbar, die dort sind. Vielleicht aber erklingt sie auch für uns, ganz tief in unseren Herzen. Vielleicht erlebt ihr es heute Abend, wenn es ruhig wird, wenn die Geschenke ausgepackt sind, wenn der Kartoffelsalat gegessen ist, wenn plötzlich in ganz tiefer Stille in euch etwas harmonisch wird. Vielleicht, und so wünsche ich es euch und uns, sind es die ersten Klänge der göttlichen Melodie, die, wenn wir sie aufmerksam hören, zu einem mächtigen und symphonischen Klang werden können. Wenn das gelingt, dann ist wirklich Weihnachten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.